Liebe Hörer, Sie hören heute hier eine andere Stimme als sonst. Ich heiße Robert Radu und lebe mit meiner Frau als Ruheständler in Sigmaringen. Davor arbeitete ich als Gymnasiallehrer für Deutsch, Französisch und Religion in Berlin und München und als evangelischer Pfarrer in Württemberg. Liebe Hörgemeinde, Shutdown, ist das noch Leben? So war es noch nie. Vertrieben aus der Heimat, unter der Knute fremder Macht. Hände lasch, die einmal Zügel fassten, Hoffnungen passé. Altes, vertrautes, sicheres im Rücken, und vor sich Nebel. Wie lange noch? Lassen, loslassen vieles, woran sich das Herz klammerte. Die Abgehängten aussortiert. Kein fester Boden mehr. Wohin? Die Luft der Hoffnung trug einmal gebreitete Flügel. Jetzt hängen sie. Wir hören den Predigttext aus Jesaja 40, 26 bis 31. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Sechstes Jahrhundert vor Christus. Exil des Volkes Israel in Babylon. Nebukadnezar, der babylonische Herrscher, war ins Land Israel eingefallen. Er hatte einen Großteil des Volks nach Babylon gezwungen, aus der Heimat vertrieben. Ewig würde ihr Königtum bestehen, hatte einst der Prophet Nathan behauptet. Nun war es zu Ende. Nicht nur das, Nebukadnezar hatte auch den Tempel in Trümmer gelegt. Dort wohne Gott, hatten sie doch geglaubt, und mit ihm ihr Heil. Diesen Fixpunkt ihres Glaubens gab es nicht mehr. Alles lag in Asche, ihr Glaube, ihr Leben. Das konnte zwar noch irgendwie weiter glimmen, denn in Babylon konnten sie sich in geschlossenen Siedlungen recht frei bewegen, konnten sich versammeln, Häuser bauen, Gärten anlegen, Familien gründen, zu Geld kommen. Der Prophet Jeremia, noch in der Heimat, ermutigte sie in Briefen sogar dazu. Manche beugten sich schließlich so weit unter das Joch, dass sie später gar nicht mehr zurück wollten. Doch war das wirklich ihr Leben? ihres verstanden sie neu in Babylon, konnte nur eines mit ihrem Gott sein. Er hatte Babylon über sie gebracht, ein hartes Gericht. Sie hatten ja Hurerei getrieben, sich auf andere Götter eingelassen, die Treue zu ihrem Gott gebrochen. Die Fremde, verstanden sie, war Gericht. Was war jetzt also dran? Umkehr zu ihrem Gott. Und so auch Abkehr von denen, die das religiöse Herz erwärmen konnten, doch ihrem Gott entgegenstanden, den Göttern der Babylonier. Das Leben im fremden Land, es konnte nicht ihr Leben werden, die Fremde nicht ihr Daheim. Die Katastrophe wurde zur Katharsis, zur Reinigung. Es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Als sie sich hinkehrten zum Licht Gottes, sahen sie sich neu selbst. Ja, wir trieben es mit anderen Göttern. Ja, seine Gebote waren uns egal. Ja, das Leben unserer Nächsten war uns nichts wert. Katastrophen können reinigen. Vertreibung kann heimführen. Wenn man sich denn sich selbst stellt. Und wenn man sie versteht als heilsame Schläge der linken Hand Gottes. Glauben wir an den lieben Gott, nehmen wir ihn nicht ernst. Der ist nichts als ein Produkt unserer Fantasie. Dass ihre Umkehr das Herz Gottes bewege zu ihrer Rückkehr, das wünschte sich Israel. Doch sie erlebten es nicht, lange nicht. Erst 50 Jahre später sollte die Erlösung kommen. Doch damit konnten sie damals nicht rechnen. Auf die meisten wartete der Tod in der Fremde. Es ging weit hinab, in Not und Leid, immer weiter. Ein Ende war nicht in Sicht. Die Hoffnung schwand. Wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. So hören wir manchmal. Das Lichtlein hat gefehlt in Babylon. Es hat gefehlt beim hessischen Finanzminister unter der Last der Corona-Krise. Es hat gefehlt bei all denen, die sich den Tod gaben. Es fehlt vielleicht gerade jetzt bei vielen. Es kann sein, dass der Boden unter uns bricht. Es kann sein, dass frommes, frohgemutes Lächeln vereist. Glaubend können wir reifer werden wollen durch das Leid, wie Hiob. Glaubend können wir uns noch einen Sinn stricken wollen, wie Hiob. Im Glauben, ja, im Glauben. Doch was, wenn das Netz frommer Gedanken die Last nicht mehr tragen kann, wie bei Hiob? Not lehrt nicht nur beten, sie lehrt auch fluchen. Drei Söhne einer Frau, so wird berichtet, waren im Krieg, 80 Jahre ist es her. Für jeden von ihnen zündete sie eine Kerze an. Solange noch eine brennt, sagte sie, klammere ich mich an Gott. Dann fiel der erste, und sie löschte die erste Kerze. Dann musste sie die zweite löschen und schließlich die dritte. Es gibt Abgründe unfassbaren Leids. Auschwitz ist uns zu sehr trockenes Geschichtsdatum geworden. Einer, der gegen die Last menschlichen Leids aufbegehrte, war der Dichter Georg Büchner. In seiner Erzählung über den Dichter Lenz lässt er diesen sagen: Aber ich, wär ich allmächtig, sehen Sie, wenn ich so wäre, ich könnte das Leiden nicht ertragen. Ich würde retten, retten, retten. Manchmal auch gehört es zur Last zunehmender Lebensjahre, dass das Auge müde geworden ist vom Blick ins Dunkel des Leids. Auch Wohlstandstempelfassaden können es bloß verbergen, nicht heilen. Wo bleibt dann Gott? Mein Recht geht vor meinem Gott vorüber, klagte Israel. Viele in der Geschichte stimmten ein in dieses Lied und tun es noch. In schwieriger Situation las ich in einer Schrift des Philosophen Kierkegaard eine Überschrift: Gott hat immer Recht, auch gegen dich. Das stach, das saß für Jahrzehnte. Genau dahin fand Hiob, jenseits aller frommer Strickmuster: Du, mein Gott, hast Recht in allem, unter allen Umständen, brutto. Mein Recht, das ist unsere Verirrung vor Gott. In der Kreisbahn um uns selbst halten wir es Gott entgegen, der unsere Kreise stört. Hunger und Gier nach Sättigung aus der Küche des Menschlichen treiben uns, nach Steigerung unseres Selbst bis hin zur Wampe. Das zu lassen, dahin kann sich unser Herz kaum schleppen. Es will vielleicht fromm leben aus Gottes Hilfen, seinen Gaben, seinen Bewahrungen, aber auch aus der Liebe zu Gott brutto, um seiner selbst willen, einfach deshalb, weil er Gott ist, unendlicher, unfassbarer, oft genug absurd scheinender Gott. Wir sind verstört. Es war Schmetterlingszeit, lange schon. Es flatterte hierhin und dorthin, und manches, was da flatterte, gehörte wohl zur Gattung der Ichlinge. Vom einen Kraut zum anderen, einem Fest zum anderen, einer Einkaufsmeile zur anderen. Dann brach in die Fastenzeit 2020 ein anderes Fasten ein. Bundesliga, wann endlich wieder? Dürfte ich nur noch die Hirnfütterung mit Greta, Harry und Meghan, der Sorge um das perfekte weichgekochte Ei? Das neue iPhone SE, wann kommt's denn? Frühjahrskollektion, next year. Und zum Fasten kamen die Probleme. Zu zweit auf 40 Quadratmetern in der Stadt. Mit dem pubertären Filius auf 80. Lehrer, die Schüler zur digitalen Schulbank zerren müssen. Die Managerin mit digital störrischen Mitarbeitern im Homeoffice. Und schließlich Angst kroch ins Leben. Um Angehörige, Freunde, sich selbst. Was, wenn aus dem trockenen Blick auf die Statistik der Feuchte in die Intensivstation würde? Was wird aus meiner Arbeit, meinem Laden, meinem Geschäft, meinem Kredit, meiner Prüfung? Der Boden wankt. Nicht so stark wie damals in den Bombennächten des letzten Kriegs. Und doch ähnlich. Der Theologe Thielicke erlebte sie. Sorge und Ängste füllen das Leben bis zum Letzten, meditierte er. Sie zwingen uns in die Kreisbahn um uns selbst. Und die Gebete kreisen mit, kreisen um Verlust des Lebens, Verlust von Hab und Gut und finden nicht mehr heraus, dorthin, wo sie eigentlich sollten, zum ewigen Gott selbst. Anders Israel damals im Exil. Es wandte Gott wieder das Gesicht zu, nicht mehr die kalte Schulter. Er schlug sich vor die Brust. Wir haben es verdient, dieses Gericht. Es ist bloß gerecht. Wir haben versagt. Licht der Völker sollten wir sein, Zeichen für Gott. Und waren es nicht. Licht der Welt sollte die Kirche sein, sollten wir sein. Doch aus manchen ihrer Ecken schallt mir anderes entgegen als von Israel in den vergangenen Wochen. Gott ist doch Liebe, heißt es, Gott straft doch nicht. Woher wissen die das eigentlich alles so genau? Aus der Bibel jedenfalls nicht. Von Luther auch nicht. Aus Gnade, redet, zürnet, eifert, strafet Gott, schickt Pestilenz, Hunger, Schwert und andere Plagen. So Luther. Finsteres Mittelalter? So einfach ist es nicht. Gerade 40 Jahre ist es her, da konstatierte der große Theologe Edmund Schlink, das Wissen um die Bedrohung durch den Zorn Gottes ist in der heutigen Christenheit weithin verdrängt. Aber gerade darum ist sie so rat- und hilflos und verkennt die Rettung, die ihr in Jesus Christus erschlossen ist. Gott vollziehe nach den biblischen Zeugnissen sein Zornesgericht durch geschichtliche Katastrophen, durch Hungersnöte und Seuchen, durch Niederlagen und Verwüstungen, durch Vertreibungen und gewaltsamen Tod. Woher diese reflexhafte Abwehr, wo die Rede vom Gericht Gottes noch lebt? Könnte sich dahinter nicht die Abwehr Gottes verbergen? Es dürften unter uns nicht viele sein, die von Gerichtsrede gepeitscht wurden. Aber auch nicht viele, die sie auf heilsame neue Wege führte. Wahr ist, dass ihre Striemen töten können, wo wir das Licht des vergebenden Gottes am Kreuz nicht scheinen lassen. Aber wahr ist auch, viel anfangen können wir nicht mehr mit dem heiligen Gott. Ein Denken ist über uns gekommen wie von einem Virus, das an ihm, an Gott, vorbei will. Ein neuer Buchtitel bringt es so auf den Punkt. Ist das Gott oder kann das weg? Damals in Babylon wartete Israel und hoffte. Hoffte auf Erlösung, Jahr für Jahr. Das Elend blieb. Es tat sich nichts. Sie sacken ein in ihrer Not. Nach uns kräht kein Hahn. Sie zerquälen sich. Kümmert sich Gott nicht um uns? Wir haben uns doch seinem Gericht gebeugt, sind umgekehrt. Sieht er nicht mehr hin? Nimmt er unser Elend nicht wahr? Hat er sich in seinem Himmel verhüllt? Wir sind doch sein erwähltes Volk, oder? Er muss uns doch helfen, oder? Er kann doch nicht vorbeigehen an unserem Recht, oder? Vor der Unendlichkeit Gottes sah Hiob sein Recht ins Nichts sinken. So weit war Israel nicht, noch nicht. Jesaja, der Prophet, kann sie so nicht lassen. Hebt eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Schaut auf die Sterne am Himmel, sie alle hat Gott geschaffen, jeden hält er in der Hand. Reißt euch weg von der Not, von euren Ängsten, schaut nach oben. Der unendlich große Gott, er hat alles geschaffen. Das ist euer Gott, so ist er. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann, dichtete Paul Gerhardt. Auch heute lässt sich die Zahl der Sterne nur schätzen. Es wird wohl 10 Milliarden Sonnensysteme geben. In unserem der Milchstraße mehr als 150 Milliarden Sterne. Vor über 40 Jahren hob sich die Raumsonde Voyager 1 auf Cape Canaveral in die Höhe. Seither ist sie unterwegs. Mehr als 21 Milliarden Kilometer liegen hinter ihr. In frühestens 100.000 Jahren wird sie unserer Sonne entkommen. Milliarden anderer Sonnen liegen vor ihr. Wir sind gerade unterwegs in diesem Weltall mit 1670 Stundenkilometern und merken davon nichts. Unser Herz schlägt an einem Tag 100.000 Mal. In jedem Tropfen unseres Bluts sind 250 Millionen rote Blutkörperchen. Der Sternen, Blut und Viren gibt Wege, Lauf und Bahn. Wird der nicht Wege finden, da dein Fuß gehen kann? Der große Physiker Heisenberg sagte einmal, er habe Gott über die Schulter geschaut. Mit Verlaub, das hat er ganz gewiss nicht. Denn Gott ist so anders. Anders als alles, was wir sehen und denken können. Alles, was wir denken, ist immer noch zu grob gedacht. Trotz der 100 Milliarden Nervenzellen in unserem Hirn. Vieles werden wir nie begreifen. Nachdenken können wir seine Gedanken nicht. Unzählige Köpfe haben über Grippe und Kreuz nachgedacht. Der Erfolg bleibt überschaubar, denn Gottes Gedanken sind zu groß. Wie sollte Israel, wie sollten wir ihm unser ausgedachtes Recht vorhalten können? Doch im Schwitzkasten der Not sind wir gelähmt. Der Blick geht nicht mehr nach oben, in die große Weite Gottes. Wir müssen uns davon sagen lassen. Israel musste sich davon sagen lassen vom Propheten. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Wissen und Hören sind Grundwörter unseres Glaubens. Shema Israel, höre Israel, so heißt einer der wichtigsten Texte der Bibel. Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht? Schleudert Paulus frömmigkeitstrunkenen Freestyle-Korinthern entgegen, die Nektar suchten, wo sie nicht sollten. Das Fundament des Glaubens liegt nicht in uns, nicht in unserem Herzen, nicht in unseren Gefühlen. Gottes Begeisterung und Gottes Erlebnis können faszinieren, uns zu Gott hindrehen, die Seele zu ihm heben. In der Schmetterlingszeit konnten sie hochblühen. Doch zur Wahrheit Gottes wächst nur der Trieb aus einem alten, festen Stamm. Der ist das Wort Gottes. Das, was er geredet hat, durch Jahrhunderte hindurch immer wieder und schließlich und endlich durch seinen Sohn Jesus Christus. Er hat uns wissen lassen, was er gehört hat von seinem Vater. Weißt du nicht? Hörst du nicht? Der 10 Milliarden Galaxien schuf, zog noch einmal alle Register, damals, als der Kreuzestote Jesus leibhaftig vor seinen Jüngern stand, mit ihnen redete, ihnen die Löcher in den Händen zeigte, mit ihnen aß, ihnen hautnah wurde. Kann Gott noch Gott? Mögen Kinder unserer Zeit fragen. Jesaja zeigt auf den Himmel. Ja, er kann, immer. Ja, er kann, und wie? Riefen die Jünger in die Welt und zeigten auf den nachtoten, hautnahen Jesus in seinem neuen Leben. Damit auch uns unter die Haut geht, was damals geschah. Jesus, auferweckt aus den Toten, neu im Leben, in neuem Leben. Ja, er kann. Er kann auch in deinem Leben, jetzt. Sollten wir, die Kirche, diesen Klang aus den Registern Gottes in die Finsternis der Welt gehen und ihn nie mehr verstummen lassen. Rede ich nicht zu vollmundig jetzt in unserem Corona-Exil? Es scheint wohl so, im Angesicht so vieler Not, wo Denken und Fühlen eng werden, wo Flügel hängen. Doch die Rede der Galaxien ist auch vollmundig und die des leeren Grabes auch. Dorthin sollen wir schauen, weg von der Not, soweit es denn geht. In den weiten Räumen des weiten Gottes ist sie nicht das Letzte. Georg Büchner, der vom menschlichen Leid übermannte, lag schon mit 23 Jahren auf dem Totenbett. Er richtete sich ein letztes Mal auf und sagte: Jetzt weiß ich, warum es das Leiden gibt. Hat er in die Weite Gottes geschaut? Es könnte wohl sein, dass Gott uns ins Exil geschickt hat, damit wir wie Israel stande pede auf dem Absatz kehrt machen und sein Gesicht zürnender Liebe suchen. Auch dann kann es sich noch verhüllen, wie damals für Israel. Warum das weiß nur er, der die Galaxien schuf. Vielleicht verändert er die Situation nicht, damit wir uns durch sie verändern. Eins aber gilt für uns, wie damals für Israel, in den Worten des Propheten: Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Die Flügel müssen nicht hängen. Es gibt Grund zur Hoffnung. Sie liegt in den Galaxien. Sie liegt in den Worten Jesu. Sie liegt in seinem neuen Leben, in das er uns nachholen will. Es gibt Hoffnung. Die Seele kann weit ihre Flügel spannen, Adlersflügel, grad so, als flöge sie nach Haus. Dort zu Haus, in der Heimat, im Leben des Auferstandenen, brauchst du keine Flügel mehr. Und, Gott sei gelobt, auch keine mehr über dir, nie mehr. Amen.